You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Und damit herzlich willkommen zu den Antifa News für diesen sogenannten grünen Donnerstag, für diesen 29. März 2018. Die heutigen Themen, die haben ohne Zweifel die traurigen und empörenden Abschiebepraxen gemeinsam. Wir schauen dazu nicht nur nach Deutschland, sondern auch nach Großbritannien. Dort sind Abschiebegegnerinnen und Gegner derzeit in einem Prozess wegen Terrorismus angeklagt. Außerdem schauen wir auf den aktuellsten Abschiebeflug nach Afghanistan, der am Montag startete mit sogenannten Identitätsverweigerern an Bord. Beginnen möchten wir allerdings mit der Diskussion, wie sich Beamte verhalten bzw. verhalten sollten bei Abschiebungen.
Wir stellen uns jetzt die Frage, was tun, wenn in der Schule, in der Kita ein Kind, ein Schüler, eine Schülerin abgeschoben werden soll? Wie kann man intervenieren? Wie kann man das verhindern? Welche Erfahrungen gibt es bereits bei solchen Versuchen? Bekannt geworden ist ja zum Beispiel ein Versuch einer Abschiebung in Nürnberg an einer Berufsschule. Was folgten, waren tumultartige Szenen, eine aufgewühlte Stimmung und die Empörung der Jugendlichen im Mai des letzten Jahres.
Für uns ist es noch extrem präsent. Es ist eigentlich, als wäre es erst kurz davor geschehen. Die Bilder von prügelnden Polizisten auf Berufsschüler, von blutenden Berufsschülern, von Berufsschülern, die auf der Straße gekämpft haben, für ihren Freund, für ihren Mitschüler, der an diesem Tag von Auto zu Auto gezerrt wurde und abgeschoben werden sollte, und einfach diese Solidarität, die die Schüler an diesem Tag praktisch auf die Straße brachten. Das ist noch brandaktuell. Und auch die Verfahren, die heute gegen Berufsschüler laufen, erinnern uns eben immer wieder an diesen Tag und auch an die Ereignisse, die an diesem Tag vorgefallen sind. Von Lehrerseits ist es mittlerweile in der Schule ein Schweigen darüber, denn sie haben auch Maulkörbe bekommen von der CSU-Regierung, dass sie eben nicht mit darüber reden dürfen, sie dürfen nicht an die Öffentlichkeit gehen, und Politik in der Schule, das geht halt gar nicht in Bayern. Deswegen in der Schule wird dieser Tag nicht mehr behandelt, aber er ist eben immer noch in den Köpfen der Schüler.
Wobei es auch Lehrkräfte gibt, die sich trotzdem dafür einsetzen. Das sind vor allem Lehrkräfte, die selber Berufsintegrationsklassen haben. Die machen das aber auch eher im Stillen.
Ja, Vertreter der Jugendaktion Bildung statt Abschiebung, kurz JABA waren das, die haben sich gegründet, nachdem es im letzten Jahr in Nürnberg an einer Berufsschule eine Abschiebung geben sollte und die verhindert worden ist. Bilder, die sehr präsent waren und die auch Folgen hatten, denn die Jugendlichen, die das damals miterlebt haben, die planen einen Bildungsstreik für Juni. Es gibt ein Schülerinnenbündnis, eben diese JABA, diese Jugendaktion Bildung statt Abschiebung, die hervorgegangen ist aus den Protesten gegen die Abschiebung in Nürnberg im Mai letzten Jahres.
Es geht um das Thema Schule, und an der Schule ist abgeschoben worden, es wird immer noch abgeschoben. Das sind genauso Mitschüler wie jeder andere, die keine guten Leistungen erzielen können, weil sie in der Angst leben, boah, es könnte jemand kommen und mich wieder mitnehmen. Vielleicht haben sie auch gar keine Chance auf eine Ausbildung. Auf der anderen Seite ist es aber insgesamt so, dass in Deutschland nicht für alle die gleichen Chancen in der Schule bestehen. Das heißt, es hängt immer noch sehr stark vom Geldbeutel der Eltern ab, wer studieren darf, ob man sich eben Studium leisten kann oder eine Nachhilfe leisten kann. Und da sagen wir auch, es muss das Schulsystem geändert werden, es muss mehr Mitspracherecht für die Schüler geben, Bildung für alle, Schule sollte auch insgesamt kein Ort der Angst und Stress sein. Und gerade ist es ja so, dass Schule ein Ort ist, wo aussortiert wird. Schon mit 10 Jahren wird man aussortiert in leistungsfähig, dass man schnell möglichst irgendwie einen Job bekommt, wo man viel Geld damit machen kann, gut für die Wirtschaft ist. Und die, die nicht ins System passen, fallen da durch.
Wir haben im August unsere 6 Hauptforderungen für den Bildungsstreik aufgestellt. Die werde ich jetzt kurz einfach vorstellen. Unsere erste Forderung ist das Ende von Abschiebungen und die Einhaltung des Menschenrechts auf Bildung, ohne Ausgrenzung und Diskriminierung in der Schule. Unsere zweite Forderung ist mindestens die Einhaltung der 3+2-Regelung, die in Bayern keineswegs eingehalten wird. Das bedeutet, jeder Geflüchtete, egal mit angenommenen Asylvertrag oder abgelehnten Asylvertrag, darf eine Ausbildung machen, wenn er eine Ausbildungsstelle bekommt. Also 3 Jahre Ausbildung und danach 2 Jahre arbeiten. Unsere dritte Forderung ist, dass Schulen endlich ein Ort der Entfaltung und unabhängigen Wissensvermittlung sein muss. Bildung sollte nicht irgendeiner Verwertungslogik unterworfen werden, sie sollte umfänglich, barrierefrei für alle zugänglich sein. Unsere vierte Forderung ist, dass wir das Einsperren von Flüchtlingen in Abschiebeknäste und sogenannte Transitzentren, wie zum Beispiel das in Bamberg, zutiefst ablehnen. Wir unterstützen den selbstorganisierten Kampf der Geflüchteten für bessere Lebensbedingungen in solchen Zentren und sagen, jeder dieser Geflüchteten muss aus den Zentren freigelassen werden und eine Gleichbehandlung für alle geschehen. Unsere fünfte Forderung ist, dass legale Möglichkeiten zur Flucht geschaffen werden, dass die Festung Europa nicht weiter ausgebaut wird und dass eine aktive Seenotrettung im Mittelmeer gestartet wird. Unsere sechste und letzte Forderung ist, egal ob Armut oder Krieg, Menschen fliehen aus einem guten Grund. Wir setzen uns für ein politisches und wirtschaftliches System ein, das weltweit ein menschenwürdiges Leben möglich macht.
Ja, soweit Vertreter von Jaba von der Jugendaktion Bildung statt Abschiebung, über ihre Motive und auch ihre Ziele. Das passt ein bisschen zu einem Leitfaden, der gerade veröffentlicht wurde in Sachsen-Anhalt vom Flüchtlingsrat und der GEW, der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, die sich genau angesehen haben, was für Handlungsmöglichkeiten gibt es denn, wenn an der Schule, an der Kita jemand abgeschoben werden soll?
Also die Rechtslage ist sehr klar. Das Abschieberecht ist ja mittlerweile so verschärft worden, dass es nicht nur die Schule betrifft, sondern eher schon mehr die Ausnahme, sondern dass ja manche Sachen früh in den Morgenstunden passieren, für alle überraschend kommt, für Eltern, aber auch die Lehrerinnen und Lehrer, die Erzieherinnen und Erzieher in Kindertagesstätten, die dann vor den Tatsachen gestellt werden. Es gibt erstmal die immer gute Idee, sich präventiv darauf vorzubereiten, dass irgendwas passiert, das heißt, sich ein bisschen rechtlich kundig zu machen. Deshalb, wie gesagt, auch dieser Leitfaden, den wir gemeinsam mit dem Flüchtlingsrat erarbeitet haben. Wichtig ist, seine Rechte zu kennen. Pflichten gibt es fast gar keine dazu. Das wird ja häufig angenommen, dass man als Staatsdiener in Anführungsstrichen verpflichtet wäre, da mitzuwirken. Das ist aber nicht der Fall, weil der rechtliche Status, der mit der Abschiebung zu tun hat, eben überhaupt nichts mit anderen Aufgaben der Schule oder der Erziehungseinrichtung zu tun hat.
Hans-Dieter Klein war das von der GEW, die zusammen mit dem Flüchtlingsrat in Sachsen-Anhalt einen Leitfaden herausgegeben haben. Und die erstmal davon ausgehen, dass Lehrer und Lehrerinnen durchaus verantwortlich sind für das Wohlergehen von Schülern, zumindest in der Schule, in einem gewissen Maß und auch darüber hinaus. Und dass es durchaus schwierig ist in Situationen, wenn zum Beispiel Schülerinnen oder Kinder in der Kita von der Abschiebung bedroht sind, weil zum Beispiel die Eltern kein Aufenthaltsrecht mehr haben. Bundesweit finden immer mehr Abschiebungen statt, direkt aus der Kita oder direkt aus der Schule. Die involvierten Pädagogen, die Lehrer, die Lehrerinnen, die sind in dieser Situation zumeist unvorbereitet und überfordert.
Man kann ja auch behaupten, der Status wäre nicht mehr gegeben, wenn eine Schulausbildung besteht, wenn eine Berufsausbildung besteht, beziehungsweise wenn noch rechtliche Verfahren offen sind, die in irgendeiner Weise dazu führen könnten, dass es noch rechtliche Entscheidungen bedarf. Ein Grund gegeben zu sagen, verhalte dich zurückhaltend, benutze rechtlichen Beistand, aber das kann sich nur auf der Beratungsebene vollziehen, beziehungsweise dann als Zivilbürger, nicht im Amte einer Schule tätigen, beziehungsweise im Kindertagesstätte tätigen. Also man kann nicht jetzt, sagen wir mal, sich körperlich vor das Kind stellen, oder dann muss man sich raushalten. Das muss man dann dafür sorgen, dass Öffentlichkeit hergestellt wird, dass die Presse zum Beispiel informiert wird, dass Informationen an die Schulöffentlichkeit kommen. Aber das ist, wie gesagt, nicht etwa der Fall. Und dazu raten wir auch niemanden, sich nicht der zivilgesellschaftlichen Mittel zu bedienen. Denn das führt dazu, dass man erstens sich tatsächlich einmischt in eine Angelegenheit, die man nicht zu vertreten hat. Und zweitens führt das natürlich unter Umständen auch zu rechtlichen Konsequenzen, weil das eben mit dem Arbeitsverhältnis nichts zu tun hat.
Das sagt Hans-Dieter Klein von der GEW. Und diese Position der GEW ist doch zurückhaltend ausgedrückt sehr, sehr merkwürdig. Denn wenn Kinder aus Schulen abgeschoben werden, da sollen sich die Lehrer und die Lehrerinnen nicht für diese einsetzen. So Hans-Dieter Klein von der GEW. Kritik dazu gibt es von Professor Dr. Klaus Melter. Der ist Professor für soziale Arbeit in der Migrationsgesellschaft in Bielefeld an der dortigen Fachhochschule. Und er schaut darauf, dass immer wieder Kinder abgeschoben werden aus Schulen, aus Kitas. Lehrerinnen, die dürfen als Beamte da eigentlich so eine Abschiebung nicht verhindern. Und dennoch gibt es Fälle, dass diese Treuepflicht gegenüber dem Staat anders ausgelegt wird. In der sozialen Arbeit gibt es das auch immer wieder. dass dort Angestellte Abschiebungen de facto diese nicht verhindern dürfen. In welchem rechtlichen Rahmen sich Sozialarbeitende bewegen, darüber spricht Klaus Melter.
Das Grundgesetz basiert auf der Menschenwürde aller Menschen. Und jetzt müssen wir uns ja fragen, was heißt Menschenwürde konkret? Und wenn wir das konkretisieren, zum Beispiel in den physischen Aspekt, dass niemand physisches Leid erleiden soll. Und wir wissen, in vielen Ländern ist sozusagen wird physisches, psychisches Leid den Abgeschobenen systematisch zugefügt. Dann ist der gesetzliche Auftrag, sich für die Adressatin gegen diese drohende Menschenrechtsverletzung einzusetzen. Also wir haben widersprüchliche staatliche Aufträge. Einerseits zum Beispiel, dass zum Beispiel die Residenzpflicht oder das Asylbewerberleistungsgesetz, wo nur bei akuten Krankheiten behandelt werden darf, aber nicht bei chronischen, was eine ganz klare Menschenrechtsverletzung gegen viele Konventionen ist. Und wenn dann argumentiert wird, der Staat in Form von Gesundheitsämtern oder Polizei fordert da eine bestimmte Maßnahme an oder verweigert etwas, dann muss man ganz klar sagen, im Zweifel müssen sich Sozialarbeitende immer für die Menschenrechte einsetzen. Das kann in Konflikt mit Behörden sein, aber es gibt einen ganz klaren Menschenrechtsauftrag sowohl im Grundgesetz als auch in den Sozialgesetzbüchern als auch in den UN-Konventionen. Das ist sehr gut in diesem Buch von Nivedita Prajat, Soziale Arbeit mit Geflüchteten, nachzulesen, wo ganz klar ist, wenn etwas mandatswidrig ist, also gegen den Menschenrechtsauftrag der sozialen Arbeit, dann müssen Sozialarbeitende darauf bestehen, das nicht mitzumachen. Also da ist, würde ich umgekehrt formulieren, eine Verpflichtung zum Nicht-Mitmachen gegeben.
Ja, was tun bei einer Abschiebung in Schule und Kita? Ein Weg ist das, was die GEW zusammen mit dem Flüchtlingsrat herausgearbeitet hat, an Handlungsmöglichkeiten, einem Leitfaden aufzuzeigen. Andere Ideen hatte in dem Fall Klaus Melter. Das Gespräch, was wir mit ihm geführt haben, ist ausführlich auf radiokorax.de dokumentiert.
Bombenanschläge, bewaffnete Überfälle und Entführungen gehören seit Jahren in allen Teilen von Afghanistan zum Angriffsspektrum der regierungsfeindlichen Kräfte. So schreibt das Auswärtige Amt über Afghanistan und warnt vor Reisen in das Land. Das hindert die deutsche Regierung aber nicht daran, heute Menschen nach Afghanistan abzuschieben. Wie jeden Monat seit vergangenem September. Die Regierung, die rechtfertigt das so, es werden ja nur Straftäterinnen und Straftäter und Identitätsverweigerinnen abgeschoben. Lulu von der antirassistischen Gruppe Karawane aus München lehnt diese Einteilung in gute und schlechte Geflüchtete ab.
Das Vorgehen ist aufgrund von zwei Punkten zu kritisieren. Zum einen werden damit Klassen in den Menschen aufgemacht, und zwar die Klasse der Unerwünschten, der die nicht ein Recht haben auf ein sicheres Leben. Das sind nämlich nach Meinung der Bundesregierung Identitätstäuscher, Gefährder und Straftäter. Das verurteilen wir aufs Schärfste, weil ein Mensch auch als Straftäter, Identitätstäuscher und Gefährder ein Recht auf einen fairen Rechtsstreit hat, ein Recht hat auf eine faire Verurteilung, auf ein faires Gerichtsverfahren und auch auf die Abbezahlung einer Strafe. Und damit würden wir sagen, diese Menschen haben auch das Recht, in einem sicheren Gebiet zu wohnen und eben nicht nach Afghanistan abgeschoben zu werden. Das Gleiche gilt natürlich für Identitätstäuscher und Gefährder. Keiner von denen sollte als eine Menschen zweiter Klasse gesehen werden und damit rechtfertigen, dass sie abgeschoben werden können. Das wäre der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich, dass es in Deutschland die Kategorien, unter die Straftäter, Identitätstäuscher und Gefährder gefasst werden, für uns absolut nicht nachvollziehbar sind, weil als Straftäter zählt man schon mit 50 Tagessätzen, was hier nicht mal als vorbestraft gilt, aber es reicht, um die Menschen abzuschieben. Noch viel absurder ist die Kategorie der Identitätstäuscher. Hier fallen Menschen drunter, die nicht ihren Pass vorlegen können oder denen die Bundesregierung unterstellt, den Pass nicht vorlegen zu wollen, die illegal eingereist sind, was aber essentiell ist. Wenn man flieht, reist man nun mal illegal ein, weil es gibt keine legalen Zuwanderungswege nach Europa. Also all diese Punkte werden dort zusammengenommen und wird den Personen unterstellt, Identitätstäuscher zu sein.
Bei den letzten Sammelabschiebungen Ende Februar nach Afghanistan von München aus wurden 14 Menschen abgeschoben. Am Montagabend, also am 26. März, da startete vom Flughafen Leipzig-Halle wieder ein Abschiebeflug. Der Flughafen, der hat sich in den letzten Jahren zu einer Art Drehkreuz für Abschiebungen aus Mitteldeutschland entwickelt. Das berichten zumindest Marie und Andi vom antirassistischen Netzwerk Sachsen-Anhalt. Die beiden beschreiben, wie Abschiebungen am Flughafen Halle-Leipzig normalerweise ablaufen.
Dazu muss man vielleicht noch sagen, dass der Flughafen so und so eine extra, wie so eine Art Abschiebeterminal mittlerweile hat. Also es gibt diese normale Abflughalle, wo quasi dann über so Gates, ne, zu den Flugzeugen gegangen wird und die Leute, die abgeschoben werden, haben dieses Privileg nicht. Sie werden halt aufs Rollfeld gebracht und diese Maschine, die da fliegt, ist immer auch so positioniert, dass sie eigentlich nicht einsehbar ist. Drumherum stehen so Zäune, durch die man nicht durchschauen kann und so weiter. Also es ist so ganz stark abgeschirmt. Wobei trotzdem meistens die Leute im Flughafen, die da arbeiten, relativ gut Bescheid wissen, dass irgendwas ist. Also das ist nicht so, dass es niemand wüsste, aber es wird zumindest versucht, unsichtbar zu halten. Also gerade mit diesem auch in der Nacht kommen, morgens früh da aufs Gelände fahren vom Flughafen und dann halt hinter verschlossenen Toren sozusagen die Leute zu verfrachten und dann loszuschicken.
Diese Flüge stehen dann natürlich auch nicht auf der Abflugtafel im Terminalgelände, wo die ganzen Urlauber nebenbei unwissend von dem, was dann noch auf dem Flughafen passiert, in Urlaub fliegen, sondern das ist unbemerkt von der Öffentlichkeit meistens.
Es ist schräg, ne? Also wenn man da an so einem Tag, wo so eine Abschiebung ist, da durch den Flughafen geht, das ist total absurd, weil da stehen irgendwie diese ganzen Pauschaltouristen, die von dort fliegen oder kommen gerade wieder braun gebrannt, dick mit ihrem Köfferchen im Hawaii-Hemd und man guckt eigentlich 100 Meter weiter und weiß, was da gerade sich eigentlich für ein Drama abspielt. Das ist es. Und dann fliegt gleichzeitig vielleicht noch ein Airbus los, wo man genau weiß, da ist jetzt irgendwie Material für die Bundeswehr oder für die amerikanische Armee drin ist, weil das findet da ja auch statt. Und dann fliegt noch die DHL los. Also es ist so, da findet auf einmal gleichzeitig ganz viel statt, was miteinander auch zu tun hat ja auf eine Weise, aber andererseits eine ganz unterschiedliche Art auch von Mobilität und von Rechten darstellt.
Gegen die Abschiebungen vom 26. März sind unter anderem Aktivistinnen und Aktivisten von Pro Asyl auch aktiv geworden und besonders kritisieren sie die Verwendung des Begriffs der sogenannten Identitätsverweigerer, der benutzt wird, um unter anderem Abschiebungen nach Afghanistan zu legitimieren.
Zum einen sind die meisten Flüchtlinge ohne Pass gekommen. Und wer mit Pass flieht und an Europas Grenzen sagt, hier ist mein Pass, hier bin ich Flüchtling, ich brauche Schutz, der wird doch in das Einreiseland der Europäischen Union zurückgeschickt. Das heißt, man hat ein System errichtet, wo Menschen faktisch gezwungen sind, um in Deutschland Asyl zu beantragen, auf verschlungenen Reisewegen zu kommen. Und dann geht man auch hin, gerade wie in Bayern, und unterstellt, dass die Menschen nicht mitwirken würden bei der Identitätsklärung. Und dieser Begriff Identitätstäuscher wird in den Bundesländern höchst unterschiedlich ausgelegt. Und deswegen ist auch die Frage, wie man da vorgeht, inakzeptabel. In Bayern wird faktisch willkürlich unterstellt, das ist ein Identitätstäuscher, nur weil er keine Taskierer hat. Also, das wird Schindluder getrieben mit diesen Begriffen. Sie sind dehnbar bis zum Äußersten, gerade dieser Begriff der Identitätstäuschung. Und er ist in höchstem Maße problematisch, wenn Menschen, die gefährdet sind, keinen Schutz bekommen und in eine Situation abgeschoben werden, die lebensgefährlich ist.
Aktuelle Informationen zu Abschiebungen nach Afghanistan, die findet ihr zum Beispiel auf der Seite des Bayerischen Flüchtlingsrates unter www.flüchtlingsrat-bayern.de. Dort gibt es auch Infos für Betroffene und immer wieder aktuelle Ankündigungen für Demos und Aktionen.
In der BRD wird regelmäßig gegen anstehende bzw. stattfindende Abschiebungen demonstriert. Menschengruppen versuchen an Flughäfen auf Abschiebungen aufmerksam zu machen. Je nach Menge der Demonstrierenden wird auch mal versucht, die Abschiebung zu verhindern und zum Beispiel Zufahrtswege zu blockieren. Gelegentlich weigern sich auch Piloten abzuheben oder Passagiere weigern sich, sich zu setzen, um so den Start des Flugzeugs zu verhindern. Aber nicht nur in der Bundesrepublik wird abgeschoben und nicht nur hier gibt es Proteste. In Großbritannien haben Aktivistinnen und Aktivisten letztes Jahr einen gecharterten Abschiebeflug verhindert. Starten sollte er von Stansted Airport nahe London. 57 Menschen hätten nach Ghana und Nigeria abgeschoben werden sollen. Für 10 Stunden blockierten Aktivistinnen und Aktivisten das Flugzeug, indem sie sich an den Rädern des Flugzeugs angekettet hatten. Zwei Tage später startete dann ein Ersatzabschiebeflug mit 23 Menschen an Bord. Das heißt, dass 34 Menschen, die zuvor hätten abgeschoben werden sollen, es geschafft hatten, zumindest zeitweise in Großbritannien zu bleiben. Das war im März letzten Jahres und nun stehen die Aktivistinnen und Aktivisten vor Gericht. Angeklagt sind sie wegen Gefährdung eines Flughafens. Das ist eine Anklage, die die Blockade mit terroristischen Aktivitäten gleichsetzt. Luke von End Deportation bezeichnet diese Anklage als lächerlich.
Well, it's hard to know why the prosecution has gone with this charge, but basically when they took.
Es ist nicht ganz klar, warum diese Anklage gegen die Aktivisten erhoben wird. Als sie die Blockade gemacht haben, wussten sie, dass es Konsequenzen geben würde. Aber ich glaube, die Strafverfolgung will ja ein Exempel statuieren. Ich denke, sie wollen die Menschen einschüchtern. Trotzdem ist es unklar, warum diese Anklage erhoben wird. Es erscheint so lächerlich zu behaupten, dass diese Aktion irgendjemanden oder irgendwas gefährdet hat. Es war ein friedlicher Protest.
Zuerst wurde den Aktivistinnen und Aktivisten Landfriedensbruch vorgeworfen. Jetzt lautet die Anklage Gefährdung eines Flughafens. Wenn die angeklagten Aktivistinnen und Aktivisten verurteilt werden, könnte dies mehrere Jahre Gefängnis bedeuten. Allerdings gibt es noch keinen Präzedenzfall, an dem man sich orientieren könnte. Diese Straftat wurde als Reaktion auf den Lockerbie-Anschlag von 1988 eingeführt. Damals wurde ein amerikanisches Passagierflugzeug im Luftraum über Schottland gesprengt. Kein Vergleich zu der Tat, friedlich ein Flugzeug am Abheben zu hindern. Diese unverhältnismäßige Anklage sollte eigentlich eine Schlagzeile wert sein. Das mediale Interesse in Großbritannien ist jedoch nicht so groß wie erhofft. Was auch damit zusammenhängen könnte, dass der Prozessbeginn erst einmal verschoben wurde. Eigentlich hätte am 19. März der erste Verhandlungstag stattfinden sollen, nun beginnt der Prozess vermutlich erst im Herbst. Nichtsdestotrotz finden Demonstrationen und Solidaritätsaktionen für die Angeklagten statt.
Die Organisation und auch die 15 Angeklagten wollen diesen Prozess. Ich meine, zuerst werden sie besorgt sein und sich Solidarität durch Freunde und Gruppen wünschen. Aber sie wollen, dass wir ihren Fall mit dem großen Ganzen verknüpfen. Während wir uns auf den Prozess vorbereitet haben, gab es im Vereinigten Königreich einen Hungerstreik. In Yarwoods Abschiebelager. Das ist knapp 2 Stunden von London entfernt und dort sind vor allem Frauen untergebracht. Die Frauen streikten für einen Monat und verkündeten ihre Forderungen, vor allem das Ende der endlosen Haft. Denn im Vereinigten Königreich können Menschen bis zu ihrer Abschiebung unendlich lange festgehalten werden. Auch Menschen mit psychischen Erkrankungen. Außerdem haben sie den Stopp von Abschiebungen von Menschen gefordert, die Kinder haben und von Menschen, die seit über 10 Jahren hier leben. Also wirklich grundsätzliche Forderungen nach Würde und dem Bedürfnis, ihre Haft zu beenden. Viele von ihnen haben sich dadurch verletzlich gemacht. Ihnen wurde mit Abschiebung gedroht und sie wurden weggebracht oder freigelassen, um den Hungerstreik zu beenden. Also ich glaube, was die angeklagten Aktivisten wollen, ist, dass die Solidarität zwar auch ihnen gilt, aber vor allem den Menschen, die in Abschiebehaft sitzen oder von Abschiebungen bedroht sind.
Subject to detention and deportation in England. So that's really been the tone of the organizing.
Die Anklage gegen die Aktivistinnen und Aktivisten ist natürlich völlig unverhältnismäßig. Wenn Abschiebungsgegner zu Terroristen gemacht werden, kann man sich fragen, was dann auf der nächsten Stop Deportation Demo passiert. Die Situation in England ist zwar eine andere als in Deutschland, aber so weit weg nun auch wieder nicht. Denn auch bei uns gibt es mittlerweile Gesetze, die ähnliche Anklagen wie die gegen Abschiebungsgegner aus London zulassen könnten. Schwammige Begriffe wie die der Leitkultur in Bayern oder der Begriff des Gefährders lassen auch hierzulande absurde Vorwürfe zu. Wobei es eigentlich schon ausreicht, sich die Anklagen gegen 20 Demonstranten anzusehen. Die Repressalien gegen Menschen, die etwas tun wollen gegen Abschiebungen und die unmenschliche sogenannte Migrationspolitik, werden in Deutschland und wohl auch in Großbritannien härter. Da scheint es angebracht zu sein, sich zu vernetzen und international aktiv zu werden. Informieren könnt ihr euch dazu unter www.enddeportations.wordpress.com.
Das waren die Antifa-News für diesen 29. März. Zu hören immer in unseren tagesaktuellen Magazinen. Und wenn ihr euch unabhängig von unseren Sendezeiten die Antifa-News anhören möchtet, dann findet ihr diese auf freie-radios.net. Die nächsten 9 Antifa-News, die hört ihr wie jeden Donnerstag das erste Mal um 9 Uhr im Morgenmagazin.